Das Bekenntnis. Diese Verdorbenheit der Natur bleibt während dieses Lebens in denen, die wiedergeboren sind, und obwohl sie durch Christus vergeben und abgetötet wird, so ist sie doch selbst und alle ihre Regungen wahrhaft und eigentlich Sünde. Westminster Bekenntnis, Kapitel 6, Abschnitt 5. Einleitung. Eine Bergsteigerin, so geht eine alte Geschichte aus dem Berner Oberland, stürzte an der Eiger-Nordwand in eine Gletscherspalte. Sie fiel 20 Meter tief, brach sich das Bein und lag, während über ihr der Sturm heulte, zwischen den blauen Eiswänden. Sie betete. Sie schrie. Und als sie alle Hoffnung aufgegeben hatte, hörte sie das Klirren der Steigeisen über sich. Ein Seil senkte sich herab. Sie wurde herausgezogen, dem Arzt übergeben. Sie war gerettet. Doch ihr Bein, das die Ärzte in den folgenden Wochen mühsam richteten, blieb steif. Wenn der Föhn über die Berge zog, pochte die Narbe. Und einmal im Jahr, beim ersten großen Schnee, träumte sie von der Spalte und wachte schweißgebadet auf. Sie war gerettet, vollständig, endgültig, unwiderruflich. Aber die Folgen der Spalte trug sie an ihrem Leibe, solange sie lebte. Sie war eine Gerettete, die noch heilte. Genau diesen Zustand beschreibt der fünfte Abschnitt des sechsten Kapitels für den Wiedergeborenen. Die vier ersten Abschnitte haben den Fall des Menschen, den Tod in Sünden, die Übertragung der Schuld und der verdorbenen Natur und den Zusammenhang zwischen Erbsünde und Tatsünden entfaltet. Der Hörer mag am Ende des vierten Abschnitts gefragt haben, gilt das alles noch für mich? Bin ich, durch den Glauben mit Christus verbunden, noch immer dieser verdorbene Mensch? Der fünfte Abschnitt antwortet mit einem Ja, das er zugleich einschränkt, und mit einem Nein, das er zugleich begründet. Ja, die Verdorbenheit der Natur bleibt in denen, die wiedergeboren sind. Der Bruch zwischen dem alten und dem neuen Menschen ist nicht der Bruch zwischen einem Kranken und einem völlig Gesunden, sondern zwischen einem Toten und einem Lebendigen, der die Narben des Todes noch an sich trägt. Nein, diese Verdorbenheit herrscht nicht mehr. Sie ist durch Christus vergeben, ihre Schuld getilgt. Und sie wird durch Christus abgetötet, ihre Macht gebrochen. Aber sie ist noch da. Sie regt sich, wenn der Christ müde ist, allein ist, wenn die Umstände sie reizen. Und was immer sie hervorbringt, jeder Gedanke des Neides, jede Regung der Wohllust, jedes Aufwallen des Zornes, das ist nicht halb so schlimm, wie Trient behauptete, und nicht dem alten Adam anzulasten, den der Christ längst los wäre, wie die Schwärmer meinten. Es ist, sagt das Bekenntnis mit ruhiger Wucht, wahrhaft und eigentlich Sünde. Damit stellt sich der fünfte Abschnitt gegen zwei Abgründe, den Leichtsinn, der die Sünde verharmlost, weil der Christ unter der Gnade steht, und die Verzweiflung, die an der Gnade irre wird, weil der Christ noch sündigt. Zwischen beiden führt das Bekenntnis einen Pfad hindurch, so schmal wie die Wahrheit selbst, und doch, recht begangen, den Frieden bringend, den die Welt nicht kennt. Paulus beschreibt ihn, wenn er zugleich schreit, ich elender Mensch. Und zugleich dankt. Luther hat ihm den Namen gegeben, Simul Justus et Peccator. Es ist der Pfad, den jede Seele gehen muss, die weder in falscher Sicherheit noch in falscher Verzweiflung leben will. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus hat den Zustand des Wiedergeborenen, der noch mit der innewohnenden Sünde kämpft, im siebten Kapitel des Römerbriefs mit einem Ernst geschildert, der seinesgleichen in der Heiligen Schrift sucht. Es ist kein trockener Lehrvortrag, den er hält, sondern eine Beichte, ein Aufschrei, ein Fenster, durch das der Leser in die Seele eines Mannes blickt, der den dritten Himmel gesehen hatte und der dennoch, Tag für Tag, mit der Macht der Sünde rang wie ein Ertrinkender mit der Strömung. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich tue, das weiß ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut sei. So tue ich es nun nicht selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das Staccato seiner Sätze, das die Lutherbibel in unvergleichlich gehämmerte Prosa fasst, verrät, dass hier ein Mensch spricht, der weiß, wovon er redet. Nicht ein Theoretiker, der aus der Distanz über die Sünde resoniert, sondern ein Mann, der in seinem eigenen Leibe erfahren hat, was es heißt, das Gute zu wollen und dennoch das Böse zu tun. Paulus gebraucht drei Wörter, die den Zustand des Wiedergeborenen präzise umreißen, das griechische Sarx, das Luther mit fleischlich übersetzt, meint nicht den Körper aus Knochen und Muskeln, sondern die gefallene menschliche Natur, die der Christ nicht mehr als Herrscher, aber noch als Widersacher in sich trägt. Das griechische Eukai, die in mir wohnt, malt das Bild eines Untermieters, der zwar nicht mehr Eigentümer der Wohnung ist, aber dennoch in einem der Zimmer haust und von Zeit zu Zeit Lärm macht. Und das griechische Hamartia, Sünde, erscheint nicht als ein abstraktes Prinzip, sondern als eine personhafte Macht, die denkt, will, handelt, als hätte sie ein eigenes Gesicht. Die Ausleger haben viel darüber gestritten, ob Paulus hier von sich als Wiedergeborenem spricht oder von sich vor der Bekehrung. Die Westminster-Väter hatten keinen Zweifel. Ein Ungläubiger würde nie sagen, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ein Toter begehrt nichts Geistliches. Nur ein Lebendiger kann den Schmerz der Sünde so tief empfinden, wie Paulus ihn beschreibt. Der Schrei, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Ist nicht der Schrei eines verlorenen Sünders, der um Rettung fleht, sondern der Schrei eines geretteten Sünders, der unter der Last der bleibenden Sünde seufzt und sich nach der endgültigen Erlösung sehnt. Und die Antwort, die er sich selbst gibt, kommt nicht aus den Tiefen seiner Verzweiflung, sondern aus der Höhe der Gnade, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Derselbe Paulus beschreibt im Galaterbrief den Kampf, der im Inneren jedes Wiedergeborenen tobt, mit einer militärischen Metapher, die nicht weniger treffend ist, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das griechische Epitomai, begehrt auf, bezeichnet ein aktives, heftiges Verlangen, das sich wie eine feindliche Armee gegen eine andere erhebt. Paulus sieht das Innere des Christen nicht als einen friedlichen Garten, in dem die Tugenden blühen und die Sünden welken, sondern als ein Schlachtfeld, auf dem zwei Heere einander gegenüberstehen, das Fleisch und der Geist, und jede einzelne Tat, jedes einzelne Wort, jeder einzelne Gedanke ist eine umkämpfte Festung. Der Christ tut nicht einfach das, was er will, denn er hat zwei Willen in sich, den des Fleisches und den des Geistes, und zwischen beiden herrscht Krieg. Dass dieser Krieg nicht den ganzen Christen in Frage stellt, sondern gerade den wahren Christen kennzeichnet, macht der Apostel Johannes in seinem ersten Brief mit einer Wendung deutlich, die so scharf ist, dass sie beim ersten Lesen anstößig wirkt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und noch deutlicher, wenige Verse später, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Johannes schließt sich selbst in das Wir ein. Der Apostel, der an der Brust des Herrn lag, der die Herrlichkeit des Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen hatte, bekennt, dass er noch Sünde in sich trägt. Er sagt nicht, ich hatte Sünde, aber jetzt habe ich sie nicht mehr. Er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Präsens. Gegenwart. Der Christ, der meint, er sei über die Sünde hinausgewachsen, hat sich selbst betrogen und die Wahrheit verloren. Doch Johannes lässt den Christen nicht in der Sünde liegen. Er fügt hinzu, meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der Satz enthält zwei Bewegungen, die der fünfte Abschnitt des Bekenntnisses in eine einzige verdichtet. Die erste, der Christ soll nicht sündigen, und die Schrift ermahnt ihn, als ob er die Macht hätte, der Sünde zu widerstehen. Die zweite, wenn er doch sündigt, hat er einen Fürsprecher, und die Schrift tröstet ihn, als ob die Sünde ihn nicht von Gott trennen könnte. Beides ist wahr. Der Christ kann der Sünde widerstehen, weil der Geist in ihm wohnt. Und der Christ fällt dennoch in Sünde, weil das Fleisch noch in ihm wohnt. Wer nur das Erste betont, wird zum Perfektionisten und verzweifelt an seinen Niederlagen. Wer nur das Zweite betont, wird zum Leichtfertigen und gibt den Kampf auf. Die Schrift hält beides fest, und das Bekenntnis tut es ihr nach. Der dritte biblische Grundpfeiler, auf dem der fünfte Abschnitt ruht, ist die paulinische Rede von der Abtötung der Sünde im achten Kapitel des Römerbriefs, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das griechische Thanatute, ihr tötet, ist ein Imperativ im Präsens. Paulus sagt nicht, der Geist wird die Taten des Leibes töten, während ihr zuschaut. Er sagt, tötet ihr sie. Aber er sagt es in einem Kapitel, das mit dem Triumph des Geistes beginnt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Der Indikativ der Gnade trägt den Imperativ der Heiligung. Weil keine Verdammnis mehr auf dir liegt, darum kannst du die Sünde töten. Weil der Krieg gewonnen ist, darum kannst du die Schlacht schlagen. Und weil der Geist in dir wohnt, darum hast du eine Waffe in der Hand, die schärfer ist als jeder Vorsatz, den du am Morgen fasst und am Mittag brichst. Ein weiterer Zeuge aus der apostolischen Feder fügt sich hier an. Der Apostel Paulus schreibt im dritten Kapitel des Philipperbriefs mit einer Nüchternheit, die jeden Perfektionismus unter das Gericht der biblischen Wirklichkeit stellt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus, der alternde Apostel, der unzählige Meilen zu Fuß und zu Schiff zurückgelegt, der Gemeinden gegründet, der Briefe geschrieben hat, die noch nach 2000 Jahren die Welt verändern, dieser Paulus sagt von sich selbst, ich bin noch nicht vollkommen. Er sagt es nicht mit Resignation, sondern mit Entschlossenheit. Er hat das Ziel nicht erreicht, aber er jagt ihm nach. Und der Grund, warum er ihm nachjagt, liegt nicht in seiner eigenen Kraft, sondern darin, dass Christus ihn ergriffen hat. Die Hand, die ihn am Tor von Damaskus packte, hat ihn nicht mehr losgelassen. Aber der Weg von Damaskus in die Herrlichkeit führt durch ein Tal, in dem die Sünde noch lauert, und bis der letzte Schritt getan ist, bleibt der Christ ein Jäger und ein Verfolgter zugleich, der nach dem Ziel läuft und zugleich von der Sünde verfolgt wird. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Versammlung von Westminster diesen fünften Abschnitt verfasste, hatte sie nicht nur einzelne Irrlehrer im Visier, sondern eine ganze Front, die sich quer durch die Kirchen Europas zog. Es ging um die Frage, ob die Sünde, die im Wiedergeborenen noch wohnt, tatsächlich den Namen Sünde verdiene oder ob sie durch die Taufe so geschwächt und entschärft sei, dass man sie nicht mehr als das bezeichnen dürfe, was sie im Unwiedergeborenen war. Das Konzil von Trient hatte 1546 auf seiner fünften Sitzung ein Dekret über die Erbsünde verabschiedet, das eine folgenreiche Unterscheidung einführte. Die Taufe, so das Konzil, tilge die Erbsünde vollständig. Was danach noch an bösen Neigungen, an Concupiscentia, im Menschen übrig sei, das sei nicht eigentlich Sünde. Es komme von der Sünde her und neige zur Sünde, sei aber selbst keine. Die Begierde im Wiedergeborenen sei wie ein Löwe, dem die Zähne gezogen seien, sie möge noch brüllen, aber sie beiße nicht mehr. Die Westminster-Väter erkannten darin einen tödlichen Fehler. Wenn die Begierde im Wiedergeborenen keine Sünde mehr ist, dann kann der Christ sie dulden. Er kann den Neid im Herzen hegen, solange er nicht in die Tat umschlägt. Er kann die Wohllust in Gedanken pflegen, solange er sie nicht in die Kammer trägt. Denn was keine Sünde ist, braucht man weder zu bekennen noch zu bekämpfen. Das Bekenntnis schneidet diesen Trost mit einem Satz durch, die Verdorbenheit der Natur und alle ihre Regungen sind wahrhaft und eigentlich Sünde. Das Englische truly and properly sin ist bedacht. Truly, keine Täuschung, kein Restbestand, der nur noch den Namen trägt. Properly, Sünde im vollen Sinne des Wortes, nicht bloß ein Schatten von Sünde. Der Neid des Wiedergeborenen ist nicht weniger Neid als der des Unwiedergeborenen. Der Zorn, der in ihm aufsteigt, ist nicht weniger Zorn. Die Sünde hat ihre Natur nicht dadurch verändert, dass ihr Träger erneuert wurde. Der zweite Irrtum, den die Väter im Blick hatten, war der Enthusiasmus. Die Schwärmer lehrten, der Geist mache den Wiedergeborenen so vollkommen, dass er nicht mehr sündigen könne. Was in ihm noch an Unvollkommenem erscheine, das komme vom alten Adam, der zwar noch in ihm wohne, aber nicht mehr er selbst sei. Der Christ könne sündigen, und dennoch sei es nicht er, der es tue. Diese Lehre öffnete der Zügellosigkeit Tür und Tor. Die Väter antworteten mit der Unterscheidung, die der vierte Abschnitt vorbereitet hatte. Die Sünde wohnt im Christen, aber der Christ ist nicht identisch mit ihr. Paulus sagt, so tue ich es nun nicht selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er leugnet nicht, dass er der Täter ist. aber er unterscheidet zwischen dem erneuerten Willen und dem, was die Sünde in ihm wirkt. Der Christ, der in Sünde fällt, kann nicht sagen, das war nicht ich. Er muss sagen, das war ich und ich hasse es und ich fliehe zu dem, der allein mich reinigen kann. Der dritte Irrtum war der Perfektionismus. Er lehrte, dass die Sünde, die der Christ noch tue, nicht mehr aus einer verdorbenen Natur komme, sondern nur aus mangelnder Übung oder schlechten Gewohnheiten. Die Wurzel, so diese Lehre, sei in der Wiedergeburt ausgerissen worden, was noch zu sehen sei, seien nur welke Blätter. Das Bekenntnis widerspricht, diese Verdorbenheit der Natur bleibt. Nicht nur die Wirkungen, die Wurzel selbst. Die Verdorbenheit ist nicht ausgerissen, sie ist entthront. Sie herrscht nicht mehr, aber sie lebt noch. Und sie wird erst sterben, wenn der Christ selbst stirbt und aufersteht. Damit umschreibt der fünfte Abschnitt den Zustand des Christen zwischen Wiedergeburt und Auferstehung mit biblischem Realismus, weder der Pessimismus, der den Christen dem alten Menschen gleichstellt, noch der Optimismus, der den alten Menschen für tot erklärt. Er beschreibt den Krieg, wie er ist, und verheißt den Sieg, der gewiss kommen wird, weil das Haupt der Schlacht ihn bereits errungen hat. Theologische Tiefe. Kein Theologe der Reformation hat den Zustand des Christen zwischen der vollbrachten Erlösung und der noch ausstehenden Vollendung so tief durchdacht und so einprägsam formuliert wie Martin Luther. Seine Formel Simul Justus et Peccator, zugleich Gerechter und Sünder, ist mehr als ein geflügeltes Wort. Sie ist die kürzeste Zusammenfassung dessen, was der fünfte Abschnitt in seine juristische und organische Sprache fasst. Der Christ ist Justus, gerecht, weil Christus ihm seine Gerechtigkeit zugerechnet hat und Gott ihn um dieser fremden Gerechtigkeit willen als gerecht ansieht. Er ist es nicht in sich selbst, nicht aufgrund seiner Heiligung, nicht aufgrund seiner Fortschritte, sondern allein aufgrund des Urteils, das Gott über ihn spricht. Und er ist zugleich Peccator, Sünder, weil die Verdorbenheit der Natur noch in ihm wohnt und tatsächliche Sünden aus ihm hervorgehen, solange er in diesem Leibe lebt. Er ist nicht teils Gerechter und teils Sünder, als ob ein Teil seines Wesens rein und ein anderer unrein wäre. Er ist ganz Gerechter, von Gott her gesehen, und ganz Sünder, in sich selbst betrachtet. Die beiden Wahrheiten stehen nicht nebeneinander wie zwei Zimmer, zwischen denen der Christ hin und her wechseln könnte. Sie durchdringen einander wie Licht und Schatten in einem Raum, durch den die Morgensonne fällt. Luther gebrauchte das Bild des Kranken unter der Behandlung des Arztes. Der Arzt hat die Heilung zugesichert und mit der Kur begonnen, aber der Kranke liegt noch im Bett und die Fieberkurve steigt und fällt. Er ist ein Geheilter in der Sicht des Arztes und ein Kranker in der Erfahrung des eigenen Leibes. So ist der Christ ein Geheilter vor Gott und ein Kranker vor sich selbst, der die Macht der Sünde noch spürt und gegen ihre Anfälle kämpft. Johannes Calvin geht in der Institutio von einer ähnlichen Grundlage aus, legt aber das Gewicht auf die Heiligung, die aus der Rechtfertigung fließt. Der Heilige Geist setzt im Wiedergeborenen einen fortdauernden Prozess der Reinigung in Gang, den die Schrift als Abwaschen des Schmutzes, als Abtöten des Fleisches, als Ausziehen des alten und Anziehen des neuen Menschen beschreibt. Aber dieser Prozess ist in diesem Leben niemals abgeschlossen. Er erreicht das Ziel nicht, ehe der Tod das letzte Band zwischen der Seele und der verdorbenen Natur zerschnitten hat. Calvin führt den Begriff Fomes Peccati ein, den Zunder der Sünde, der auch im Wiedergeborenen noch glimmt. Es braucht nur einen Funken der Versuchung, und der Zunder fängt Feuer. Der Christ mag vorsichtig durch die Welt gehen, die voller Zündstoff ist, der Zunder selbst liegt in ihm und kann von keinem menschlichen Vorsatz ausgeräumt werden. Erst der Tod wird diesen Zunder endgültig löschen. Der schottische Theologe Thomas Boston, dessen Schrift »Die menschliche Natur in ihrem vierfachen Zustand« zu den erbaulichsten Werken der reformierten Kirche gehört, unterscheidet vier Zustände des Menschen vor Gott, den Stand der Unschuld, den Stand der Natur, den Stand der Gnade und den Stand der Herrlichkeit. Der fünfte Abschnitt beschreibt, so Boston, den Stand der Gnade, in dem Licht und Finsternis, Leben und Tod, Gerechtigkeit und Sünde miteinander ringen. Das neue Leben ist da, aber das alte ist noch nicht tot. Und dieser Kampf, sagt Boston mit einer Stimme, die durch 300 Jahre nicht leiser geworden ist, ist das sicherste Zeichen dafür, dass du im Stand der Gnade stehst. Ein Toter kämpft nicht. Nur ein Lebendiger spürt den Feind. John Owen, der unter den puritanischen Theologen als der unübertroffene Seelenarzt gilt, fragt in seiner Abhandlung über die innewohnende Sünde, woran der Wiedergeborene erkenne, ob die Sünde, die noch in ihm wohnt, ihn beherrsche oder ob er sie beherrsche. Die Antwort liegt nicht im Ausmaß der Sünde, sondern in der Reaktion des Herzens auf sie. Wenn die Sünde den Christen anfällt und er mit ihr Frieden schließt, dann herrscht sie und der Christ hat Grund, sich zu fürchten. Wenn er aber gegen sie aufschreit, wenn er hasst, was er begeht, wenn er immer wieder aufsteht und den Kampf von Neuem beginnt, dann herrscht sie nicht. Dann fechtet sie ihn nur an wie ein Feind, der die Schlacht verloren hat, aber nicht aufhören kann, Nadelstiche auszuteilen. Der Christ muss diesen Gast nicht bewerten. Er muss ihn aushungern. Und er darf gewiss sein, dass der Gast eines Tages ausziehen wird, nicht weil der Christ ihn dazu überredet hätte, sondern weil der Hausherr selbst kommt und ihn vor die Tür setzt. So fügen sich die Stimmen der Theologen zu einem Chor. Luther gibt die Melodie vor, der Christ ist gerecht und Sünder zugleich. Calvin setzt den Kontrapunkt der fortschreitenden Heiligung. Bei Boston wird der Kampf zum Bild, das das Leben bezeugt. Und Owen beschreibt den Lärm des geschlagenen Feindes. Und das Bekenntnis bringt alle diese Stimmen in einen Satz, der so ruhig ist wie ein See, in dessen Tiefe ein Sturm tobt. Der Sturm ist die Sünde, der See ist die Gnade, und der Grund, auf dem der See ruht, ist Christus. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, erkenne den Unterschied zwischen der Sünde, die herrscht, und der Sünde, die anficht, und lass den Kampf, den du führst, dir zum Trost werden, nicht zur Verzweiflung. Der Christ, der den fünften Abschnitt liest und auf sein eigenes Leben blickt, mag erschrecken. Er sieht den Neid, der in ihm aufsteigt, wenn der Nachbar befördert wird und er selbst übergangen. Er spürt den Zorn, der in ihm hochkocht, wenn die Kinder seinen Befehl überhören und seine Geduld am Ende ist. Er beobachtet die Trägheit, die ihn befällt, wenn die Bibel neben dem Frühstückstisch liegt und er lieber die Nachrichten liest als die Psalmen. Und er fragt sich, ob ein Mensch, in dem solche Regungen wohnen, überhaupt ein Christ sein kann. Die Antwort des Bekenntnisses lautet, nicht die Anwesenheit der Sünde, sondern die Antwort auf sie entscheidet. Wenn du den Neid in dir pflegst wie eine Zimmerpflanze, dann herrscht der Neid. Wenn du den Zorn ausleben willst und nur die Schande dich zurückhält, dann herrscht der Zorn. Aber wenn du den Neid hörst und dich vor Gott schämst, wenn du den Zorn spürst und um Hilfe schreist, dann herrscht die Sünde nicht. Sie fechtet dich nur an. Und die Anfechtung ist nicht das Zeichen des Todes, sondern des Lebens. Ein Toter wird nicht angefochten. Nur ein Lebendiger spürt den Feind. Zweitens, gewöhne dir ab, deine Sünden zu entschuldigen oder zu verharmlosen, denn was das Bekenntnis wahrhaft und eigentlich Sünde nennt, das darfst du nicht weniger ernst nehmen als das Bekenntnis selbst. Der gefährlichste Effekt des Trienter Dekrets war die Wirkung auf das Gewissen. Der Fromme glaubte nun, seine Begierden seien keine Sünden mehr, sondern nur Schwächen, Makel, kleine Unvollkommenheiten. Der Neid war keine Sünde mehr, sondern eine verzeihliche Anwandlung. Die Wohllust keine Wohllust, sondern eine unvermeidliche Regung. Das Bekenntnis reißt diese Pflaster von der Wunde. Was immer aus der verdorbenen Natur aufsteigt, jeder Gedanke, jede Regung, die dem Gesetz Gottes widerspricht, ist Sünde. Nicht ein Rest, nicht eine Erinnerung an Sünde, sondern Sünde selbst. Wenn du das nicht glaubst, wirst du sie nicht bekennen. Was du nicht bekennst, wird dir nicht vergeben. Gewöhne dir an, deine Sünden beim Namen zu nennen. Nicht, ich war heute Morgen etwas gereizt, sondern ich habe gesündigt im Zorn. Nicht, ich habe die Wahrheit ein wenig gedehnt, sondern ich habe gelogen. Die genaue Beichte ist die Tür zur wahren Vergebung. Wer seine Sünden mit frommen Umschreibungen bemäntelt, betrügt sich selbst, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Drittens, suche die Quelle deiner tatsächlichen Sünden nicht in den Umständen, sondern in der Verdorbenheit, die in dir wohnt, und lass dich dadurch zu dem einzigen Arzt führen, der die Quelle heilen kann. Es ist eine tief verwurzelte Neigung des Menschen, für seine Sünden die Umgebung verantwortlich zu machen. Der Mann, der zum Tyrannen wird, sagt, seine Frau habe ihn gereizt. Die Frau, die mit ihrer Zunge schneidet, sagt, ihre Kinder hätten sie müde gemacht. Der Angestellte, der seine Stunden betrügt, sagt, der Lohn sei zu niedrig. Und jedes dieser Argumente enthält ein Körnchen Wahrheit. Die Umstände reizen zur Sünde, keine Frage. Aber der fünfte Abschnitt lehrt dich, tiefer zu graben. Die Umstände sind nicht die Quelle, sie sind der Korken, den man von der Flasche zieht. Was aus der Flasche schießt, war schon in der Flasche. Der Zorn, der aus dir herausbricht, war schon in dir, ehe deine Frau den Mund auftat. Die Lüge, die dir über die Lippen kommt, war schon in dir, ehe die Klemme dich packte. Der Umstand hat nur offenbart, was in den Tiefen deiner Seele schlummerte. Das ist befreiend. Du kannst deine Umstände nicht ändern. Du wirst immer müde sein, immer gereizt werden. Aber du kannst zu dem gehen, der die Tiefen deiner Seele kennt und der allein die Macht hat, sie zu reinigen. Viertens, verwechsle nicht die Tatsache, dass du noch sündigst, mit der Annahme, dass du ungestraft sündigen dürftest, denn die Gnade ist kein Freibrief, sondern die Kraft, die zur Heiligung treibt. Paulus musste sich gegen einen Vorwurf wehren, der seine ganze Theologie in Misskredit zu bringen drohte. Wenn die Gnade die Sünde überfließe, könne man ja in der Sünde verharren, damit die Gnade umso reichlicher fließe. Paulus antwortete mit Empörung, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben wollen? Der Christ, der den fünften Abschnitt zur Entschuldigung seiner Lässigkeit macht, hat ihn falsch verstanden. Die Sünde wohnt noch im Wiedergeborenen, ja. Aber der Christ soll sie täglich töten. Das griechische Thanatute meint nicht ein sanftes Bitten, sondern einen entschlossenen Akt. Die Gnade, die dir die Schuld vergibt, ist dieselbe Gnade, die dir die Kraft gibt, gegen die Sünde zu kämpfen. Die Gnade ist der Grund des Kampfes, nicht die Ablösung von ihm. Fünftens, richte deinen Blick nicht auf deine Fortschritte und nicht auf deine Rückschläge, sondern auf Christus, der deine Gerechtigkeit ist, und lass diesen Blick dich täglich heiligen. Der Christ, der den fünften Abschnitt liest und dann auf sich selbst blickt, steht vor einem Rätsel. Der Abschnitt sagt, die Verdorbenheit der Natur bleibe. Aber er spürt doch ein Verlangen nach Gott, eine Liebe zum Wort. Wie passt beides zusammen? Die Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen dem, was du in Adam bist, und dem, was du in Christus bist. In Adam ist die Verdorbenheit noch da. In Christus bist du gerecht, heilig, von Gott geliebt. Der tägliche Kampf des Glaubens besteht darin, dass du aus dem lebst, was du in Christus bist. Du betrachtest dich so, wie Gott dich in Christus sieht, gerecht, heilig, untadelig. Und aus diesem Blick heraus wächst die Heiligung. Der Blick auf Christus reinigt. Der Blick auf dich selbst befleckt, selbst wenn das, was du siehst, Fortschritte sind. Sechstens, tröste dich mit der Gewissheit, dass der Kampf ein Ende haben wird, und lass diese Hoffnung dich durch die Tage tragen, an denen der alte Adam mehr Lärm zu machen scheint als der neue Mensch. Der fünfte Abschnitt beginnt mit der Wendung während dieses Lebens. Diese beiden Wörter sind ein Fenster, durch das Licht in das dunkle Zimmer der bleibenden Sünde fällt. Der Zustand, den der Abschnitt beschreibt, ist nicht ewig. Er hat ein Verfallsdatum. Wenn der Christ den letzten Atemzug tut, dann tut die Sünde in ihm den letzten Schnaufer. Wenn der Christ die Augen schließt, dann schließt der alte Adam für immer den Mund. Und wenn der Christ aufersteht, mit einem neuen Leib, der nicht mehr verwesen kann, dann wird die Verdorbenheit der Natur nicht mehr sein. Diese Hoffnung ist kein billiger Trost. Sie ist der Zuspruch, der den Christen durch die Tage trägt, an denen der alte Adam mehr Lärm macht als der neue Mensch. Johannes schreibt, wir sind schon Gottes Kinder, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das schon. Und das noch nicht. Sind die beiden Wurzeln der christlichen Existenz. Schon sind wir Gottes Kinder, gerecht gesprochen, erneuert, geliebt. Noch nicht sind wir vollendet, der Sünde für immer enthoben. Zwischen dem Schon und dem Noch nicht liegt das Leben des Glaubens. Der fünfte Abschnitt steht mitten darin wie ein Wegweiser, der die Spannung nicht auflöst, sondern erträglich macht, indem er sie benennt. Blicke voraus. Der Tag wird kommen, an dem du den Neid nicht mehr zu bekämpfen brauchst, den Zorn nicht mehr zu fürchten hast, das Gebet nicht mehr gegen die Trägheit zu erkämpfen brauchst, weil du den, zu dem du betest, von Angesicht zu Angesicht siehst. Bis dahin kämpfe. Aber nicht wie einer, der den Ausgang nicht kennt. Sondern wie einer, der weiß, die Schlacht ist gewonnen. Er muss nur noch die Zeit überbrücken, bis der Sieg ausgerufen wird. Gebet. Herr, unser Gott und Vater, du hast uns aus dem Tode der Sünde zum Leben in Christus erweckt. Du hast unsere Schuld getilgt und uns die Gerechtigkeit deines Sohnes zugerechnet. Du hast deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt. Und dennoch spüren wir es jeden Tag, die alte Natur ist noch nicht tot. Die Sünde wohnt noch in uns. Sie regt sich, wenn wir sie am wenigsten erwarten, und bringt uns zu Fall, wenn wir am sichersten zu stehen meinten. Wir schämen uns vor dir. Herr Jesus Christus, du allein bist unsere Gerechtigkeit. Du hast das Gesetz erfüllt, das wir gebrochen haben. Du hast die Strafe getragen, die wir verdient haben. Du sitzt zur Rechten des Vaters und bittest für uns, auch jetzt, da die Sünde uns anklagen will. Wir halten uns an dich, nicht an unsere Werke, nicht an unsere Heiligung, sondern an dich allein. Heiliger Geist, du Tröster, stärke in uns den neuen Menschen, den du geschaffen hast, und schwäche den alten, der noch in uns wohnt. Lass uns die Sünde nicht entschuldigen, sondern beim Namen nennen und mit Buße zu dem bringen, der allein vergeben kann. Lass uns den Kampf nicht aufgeben, auch wenn wir ihn verlieren, denn der Kampf selbst ist dein Werk in uns. Und schenke uns die Gewissheit, dass der Tag kommt, an dem der Kampf ein Ende hat. Vater, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die unter der Last der bleibenden Sünde fast zerbrechen. Für die, die sich fragen, ob sie Christen sein können, wenn sie immer wieder in dieselben Sünden fallen. Zeige du ihnen, dass nicht die Anwesenheit der Sünde, sondern die Reaktion auf sie den Christen vom Ungläubigen unterscheidet. Zeige ihnen, dass der Lärm des alten Adam im Haus des Herzens beweist, dass Christus eingezogen ist. Herr, wir seufzen mit der ganzen Schöpfung und warten auf den Tag, an dem du alles neu machst. Dann werden wir keine Sünde mehr in uns tragen, keine verdorbene Natur, keine Regung des Neides und keine Aufwallung des Zornes. Dann werden wir dich sehen, wie du bist. Bis zu diesem Tag lass uns wachen und beten, kämpfen und aufblicken, fallen und aufstehen, in der Kraft dessen, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Ihm, dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.